Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Die US-Demokraten machen also ernst. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten rückt immer näher. Heute sind die Anklagepunkte gegen Donald Trump bekannt gegeben worden. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. So lautet der Vorwurf. Damit wollen die Demokraten Trump aus dem Amt jagen. So zumindest der Plan. Ob das Vorpreschen allerdings auch taktisch klug ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Korrespondenten in Washington. Die weiteren Themen: 8 Stunden Gipfeltreffen in Paris zur Wiederbelebung des Friedensprozesses in der Ostukraine, die Reaktionen am Tag danach, Umweltministerin Svenja Schulze beim UN-Klimagipfel in Madrid. Offenbar zeichnet sich zwischen Union und SPD eine Annäherung beim Tabakwerbeverbot ab. Finanzminister Olaf Scholz legt einen Gesetzentwurf für eine Börsensteuer vor. Nobelpreisverleihungen in Oslo und Stockholm. Endspurt im britischen Wahlkampf und erster Tag der Anhörung zur Völkermordanklage gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof. Der Hintergrund: ab 18.40 Uhr ist ein Geschichte aktuell. Vor 25 Jahren begann der erste Tschetschenienkrieg. Zunächst aber nach Washington. Die US-Demokraten erhöhen merklich den Druck auf den Präsidenten. Im Amtsenthebungsverfahren wurden jetzt die nächsten Schritte eingeleitet. Zur Erinnerung nochmal: Hintergrund sind ja die Versuche von Donald Trump, auf die ukrainische Führung Druck auszuüben, damit die gegen den Rivalen im US-Präsidentschaftswahlkampf Joe Biden ermittelt. Thilo Kößler, heute also wurden die Anklagepunkte veröffentlicht. Was genau werfen denn die Demokraten Trump vor?
Ja, sie haben sich auf 2 Punkte beschränkt, nämlich auf der einen Seite Amts- bzw. Machtmissbrauch, auf der anderen Seite Behinderung des Kongresses. Der Amts- und der Machtmissbrauch bezieht sich ausschließlich auf die Ukraine-Affäre und das Telefonat, das Sie angesprochen haben, das Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky geführt hat. Und der zweite Punkt, die Behinderung des Kongresses, bezieht sich auf Trumps konsequente Weigerung, dann mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. Er hat ja Zeugen untersagt, auszusagen, und er hat Dokumente nicht zugelassen, er hat nichts herausgegeben, er hat den Kongress gezielt boykottiert. Und so kommen die Demokraten zu dem Schluss, dass Donald Trump nicht nur die Verfassung verletzt hat, sondern er hat auch die Demokratie gefährdet, weil er es zugelassen hat, die Wahlen zu beeinflussen, und er habe die nationale Sicherheit untergraben. Viele hatten noch mit dem dritten Punkt gerechnet, nämlich mit Behinderung der Justiz. Das hätte dann Bezug genommen auf Trumps Verhalten in der Russland-Affäre. Aber da haben sich die Moderatoren Kräfte bei den Demokraten durchgesetzt. Sie wollten sich ganz auf die Ukraine-Affäre konzentrieren und die Kernvorwürfe nicht durch zusätzliche Vorwürfe verwässern.
Herr Kößler, schauen wir auf das Verfahren. Es gab ja die Anhörung, jetzt also die Anklagepunkte. Ist das zeitlich normal, dass man so schnell jetzt quasi nachlegt?
Also in der Tat gab es viele, die dazu geraten haben, sich mehr Zeit zu lassen und die Zeugen zu vernehmen, die eine Schlüsselrolle gespielt haben in dieser Affäre. Zum Beispiel Rudy Giuliani, den Anwalt Donald Trumps, der erst dieser Tage wieder in der Ukraine war, um Material für Trumps unhaltbare Verschwörungstheorie zu sammeln. Die Ukraine habe die Wahlen 2016 beeinflusst und nicht Russland. Oder Mick Mulvaney, der Stabschef, oder John Bolton, der ehemalige nationale Sicherheitsberater. Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, hat das schnelle Vorgehen mit der langen Zeit begründet, die erforderlich gewesen wäre, um von den Gerichten grünes Licht zu bekommen, diese Zeugen einvernehmen zu dürfen. Da hätten sich die Demokraten zu Komplizen machen lassen, hat Adam Schiff gesagt. Das wäre ein Freifahrtschein gewesen, auch bei den nächsten Wahlen zu betrügen.
The argument, why don't you just wait, amounts to this. Why don't you just let him cheat in one more election?
Also deshalb sei der Handlungsdruck so groß gewesen, sagt Adam Schiff. Allerdings hat Adam Schiff nicht gesagt, wie er jetzt die Beeinflussung der nächsten Wahlen verhindern möchte.
Herr Kößler, was ist denn taktisch von diesem Vorstoß jetzt zu halten?
Also zunächst mal haben die Demokraten, das muss man sagen, die Moral auf ihrer Seite. Darauf zielt auch die Bemerkung von Adam Schiff ab. Der Amtseid bedeutet Donald Trump offenbar nicht viel, den demokratischen Abgeordneten aber alles. Aber die Frage wird natürlich ziemlich laut gestellt, warum die Demokraten sich so damit zu beeilen, das Verfahren aus der Hand zu geben. Denn wenn abgestimmt wurde, das soll noch in dieser Woche passieren, beziehungsweise in der nächsten Woche, wenn das gesamte Repräsentantenhaus dieses Verfahren verabschiedet, dann geht es in den Senat. Senats. Dort haben die Republikaner die Mehrheit und sie werden das Verfahren bestimmen. Und das wird zum Beispiel für die Senatoren ernste Konsequenzen haben für den Wahlkampf. Es sind insgesamt 5 demokratische Senatoren, die sich für die Präsidentschaft bewerben. Sie werden in der Zeit der Anhörung im Senat dort Präsenzpflicht haben. Sie können dann keinerlei Wahlkampf mehr machen. Und hier beißt sich etwas. Und ich glaube, da wird es noch ziemliche Kritik geben.
Eins noch, gab es denn auch Reaktionen heute vom Präsidenten selbst?
Na klar, er hat das alles für lächerlich erklärt, er habe nichts falsch gemacht, er hat es eine schiere politische Verrücktheit genannt. Donald Trump streitet ja immer alles ab, er blockt, er stellt sich quer, er stilisiert sich als Opfer einer gigantischen politischen Intrige. Und in diesem Zusammenhang hat sich auch Stephanie Grisham geäußert, die Sprecherin des Weißen Hauses. Sie hat gesagt, das alles sei ein erbärmlicher Versuch, die Trump-Administration zu stürzen.
Informationen waren das von Thilo Kössler. Besten Dank nach Washington. Jahrelang gab es keinerlei Fortschritte im Friedensprozess für die umkämpften Gebiete in der Ostukraine. Gestern nun nach stundenlangen Beratungen in Paris zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zeichnet sich zwar kein Durchbruch, aber immerhin eine Annäherung ab. Klaus Remme zu den Reaktionen am Tag danach.
Es ist selten, dass sich Erwartungen der Linksfraktion mit denen der Bundesregierung decken, manchmal aber kommt es vor. Dass die Präsidenten Russlands und der Ukraine nun an einem Tisch sitzen und reden, sei gut, so Amira Mohamed Ali, die Co-Vorsitzende der Linksfraktion, und weiter.
Wir erwarten von Russland und der Ukraine von beiden Seiten, dass sie sich an die Übereinkunft halten und auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten.
Wir haben die Zeit des Stillstands überwunden, so die Bundeskanzlerin in Paris. Nach den Beratungen in unterschiedlichen Formaten bilanzierte sie die Ergebnisse so.
Wir haben 3 Punkte vereinbart. Einmal sofortige Maßnahmen. Wir wissen, es gibt immer noch keinen Waffenstillstand. Es gibt immer noch sehr viele Minen. Und es gibt immer noch entlang der Kontaktlinie zu wenige Punkte, an denen wir die Entflechtung wirklich geschafft haben. Und wir haben uns realistische Dinge vorgenommen. Waffenstillstand bis Ende 2019, das ist schon sehr ambitioniert. Minenräumung ist auch nicht ganz einfach.
Auch ein Gefangenenaustausch nach dem Prinzip alle gegen alle wurde durch eine Absichtserklärung vereinbart. Das würde 250 Gefangene aus Kiew und 100 aus der Ostukraine betreffen. Insgesamt kein Durchbruch, so urteilten heute viele in Berlin. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sprach von leichten Fortschritten. Es bleibt die Frage, wie viel Optimismus nach zahllosen Rückschlägen in den letzten Jahren erlaubt ist. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD, verwies auf konkrete Fortschritte in den vergangenen Monaten. Im Morgenmagazin sagte er:
Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird. Und es wird ja auch von Deutschland und Frankreich eng begleitet bis hin zu einem neuen Gipfeltreffen im Frühjahr.
Wer den Ukraine-Gipfel als Durchbruch bezeichnet, der begeht Selbsttäuschung, warnte Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP. Link sieht die Gefahr, dass die Einigung den Winter nicht übersteht. Und Manuel Sarrazin von den Grünen, Sprecher für Osteuropapolitik, ist ebenfalls skeptisch. Eine große Lösung mit fairen und freien Wahlen in der Ostukraine hält er für unrealistisch. Sarrazin zum Deutschlandfunk.
Das liegt meiner Ansicht nach im Wesentlichen daran, dass die russische Seite gar kein Interesse hat, sich zu bewegen. Man sieht in Moskau, dass Präsident Zelensky unbedingt darauf angewiesen ist, Erfolge im Friedensprozess vorzuzeigen. Russland selber hat zu diesem Gipfel nichts an substanziellen Veränderungen seiner Position beigetragen. Und man lässt Zelensky sozusagen kommen, um dann am Ende den Menschen in der Ost- und Südukraine, die Zelensky wegen seiner Versprechen eines schnellen Friedens gewählt haben, zu zeigen. Seht ihr, dieser Mann kann auch nicht liefern. Entscheidend tut hier Putin.
Berlin sei nun gefordert, allen Versuchen Russlands, die Ukraine weiter unter Druck zu setzen, entgegenzustehen, so Sarrazin. Immerhin, nach 3 Jahren Stillstand reden die Konfliktparteien wieder miteinander. Für die Vermittler in Berlin und Paris ist allein das ein erster Erfolg.
Der Bericht war das von Klaus Remme. Die UN-Klimakonferenz geht jetzt schon in die 2. Woche, aber eine Annäherung zeichnet sich bislang nicht ab. Streit gibt es unter anderem über die rechtlichen Ansprüche der Entwicklungsländer auf Entschädigungen bei Klimaschäden, was etwa die USA kategorisch ablehnen. Um nun auch den politischen Druck zu verstärken, ist jetzt auch Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD nach Madrid gereist. Werner Eckert hat dort ihren Auftritt beobachtet.
Alle Staaten wissen, dass sie mehr Mut beim Klimaschutz brauchen. Es sei höchste Zeit, dass auch die großen Volkswirtschaften darlegen, wann sie klimaneutral werden wollen, so Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei ihrer Rede vor der UN-Klimakonferenz. Das Klimapaket der Bundesregierung stelle die richtigen Weichen, damit Deutschland sein Klimaziel für 2030 erreichen und bis 2050 klimaneutral werden kann. Sie warb auf der internationalen Bühne aber vor allem auch für die wirtschaftlichen Vorteile des Programms. Unser Klimaschutzprogramm ist ein massives Innovations-, Investitions- und Modernisierungsprogramm. Mit 54 Milliarden Euro machen wir klimafreundliches Verhalten billiger und attraktiver. Klimaschädliches Verhalten wird teurer, unter anderem durch einen Preis auf CO2. Schulze sprach sich für höhere Ziele der EU beim Klimaschutz aus. Darüber wird der EU-Gipfel in den kommenden Tagen beraten. Es sei nötig, dass im weiteren Verlauf der EU internen Debatte nicht nur ein Fernziel für 2050, sondern auch eine konkrete Zusage für 2030 herauskomme. Spätestens im Sommer wäre ein guter Zeitpunkt mit Blick auf ein deutsch-chinesisches Treffen Anfang September.
Der EU-China-Gipfel wäre ein sehr, sehr guter Moment, um sowohl europäisch als auch eben von der chinesischen Seite zu verkünden, dass man mehr machen will.
China allerdings hat sich bisher in Madrid noch gar nicht zu neuen Klimaschutzzielen geäußert. Auch in diesem Jahr kündigt die Ministerin zusätzliche Zahlungen an. 30 Millionen Euro für den Klimaanpassungsfonds. Er finanziert Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels in Entwicklungsländern und ist auf freiwillige Zusagen reicher Staaten angewiesen.
Hier in Madrid haben Entwicklungsländer die Bedeutung von Anpassungsfinanzierung immer wieder hervorgehoben. Und darum hoffe ich, dass damit ein Impuls für die Verhandlungen gesetzt werden kann. Wir sind solidarisch mit den Ärmsten, mit den verwundbaren Staaten.
Wenig begeistert die Reaktionen auf Schulzes Rede bei den Nichtregierungsorganisationen. Sven Hameling von der Hilfsorganisation CARE International kommentiert die Millionenzahlung.
Es ist weniger, als Deutschland in den letzten Jahren gegeben hat. Von daher ist es, ich sag mal, ein bisschen enttäuschend. Und gleichzeitig wissen wir, dass Deutschland zu den wenigen gehört hat, die jetzt fast jedes Jahr Geld reingegeben haben. Also das strukturelle Problem, wie kann man den Anpassungsfonds dauerhaft finanzieren, bleibt ungelöst. Und da sehen wir leider hier auch bei der Konferenz nicht wirklich einen neuen Ansatz.
Und Olaf Band, der Chef des BUND, vermisst Signale für mehr Klimaschutz.
Leider erfüllt das Klimapaket ja nicht die Anforderungen, die man hat. Weder die nationalen Klimaziele werden erreicht, noch gar das internationale 1,5-Grad-Ziel wird erreicht. Man müsste mehr tun und das hat gerade die Umweltministerin heute nicht angekündigt.
Stattdessen sagt Svenja Schulze, dass sie ein neues Büro für grünen Wasserstoff in Berlin gründen will. Es soll Projekte koordinieren, Kontakte zwischen Firmen, staatlichen und ausländischen Interessenten herstellen. Wasserstoff und daraus gewonnene künstliche Treibstoffe seien vor allem für den Flugverkehr und die Industrie wichtig, sagte Schulze. Klimaneutrale Stahlproduktion sei auf solche Energieträger angewiesen. Keine Chance, räumt sie Wasserstoff aber als Treibstoff für Privatautos ein. Dazu sei er zu teuer und aufwendig herzustellen.
Werner Eckert war das über die schwierigen Gespräche auf der UN-Klimakonferenz in Madrid. Dass Rauchen gefährlich für die Gesundheit ist, stellt niemand ernsthaft in Frage. Was aber nicht bedeutet, dass für Tabakprodukte in Deutschland nicht weiter fleißig geworben werden darf. Ein Erfolg der Tabaklobby. Jetzt aber immerhin zeichnet sich ab, dass auch die Union ihre bisherige Verweigerungshaltung in Sachen Tabakwerbeverbot aufgibt. Panayotis Gavrilis hat die Einzelheiten.
Deutschland ist das einzige Land der EU, in dem Tabakaußenwerbung noch nicht vollständig verboten ist. Das soll sich nun ändern, vor allem weil die Union ihre Blockadehaltung nach Jahren aufzugeben scheint. Die Grundlage: ein Positionspapier der Fraktion. Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, heute noch vor der Sitzung.
Das ist ein sehr umstrittenes Thema, da wird es heiße Diskussionen geben. Mir ist es als Fraktionsvorsitzender an der Stelle sehr wichtig gewesen, dass die Fraktion diskutiert, dass die Fraktion entscheidet. Und das muss man auch mal bei kritischen Fragen machen. Und wir haben dieses Thema jetzt sehr, sehr lange liegen gehabt.
Eine Dreiviertelstunde soll die Fraktion darüber diskutiert haben, ehe eine deutliche Mehrheit für das Positionspapier stimmte. Nur etwa ein Fünftel der Fraktion war dagegen. Die Pläne sehen vor, Plakatwerbung für herkömmliche Tabakprodukte zu verbieten, allerdings erst ab dem 01.01.2022. Bereits ab 2021 soll es keine Kinowerbung mit Tabakbezug geben, bei Filmen, die für Jugendliche freigegeben sind. Werbung für sogenannte risikoreduzierte Tabakprodukte wie Tabakerhitzer soll ab Anfang 2023 und für E-Zigaretten sogar erst ab 2024 eingeschränkt werden. Im Gegensatz zur Union hatte die SPD sich bereits für ein umfassendes Werbeverbot ausgesprochen und begrüßt, wenig überraschend, den Vorstoß der Union. Nach jahrelangem Ringen scheint es nun eine Lösung beim Thema Tabakwerbung zu geben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürwortet ein umfassendes Verbot der Tabakwerbung in Deutschland. Jeder junge Mensch, den man vor einer Raucherkarriere bewahre, sei ein umfassendes Tabakwerbeverbot wert. Rauchen sei eine der Hauptursachen für Krebs. Jedes Jahr würden in Deutschland über 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben, so Spahn. Daniela Ludwig von der CSU und Drogenbeauftragte der Bundesregierung hatte die eigene Fraktion in die Pflicht genommen. Sie sagte, dass es in Deutschland noch die Tabakaußenwerbung gebe, sei unglaublich. Die linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali hält die Unionspläne für ein Tabakverbot hingegen für unausgegoren.
Da wird es sehr unterschieden zwischen den einzelnen Tabakprodukten und zwischen der Art der Werbung auch. Es soll jetzt Kinowerbung ab 2021 verboten werden, Plakatwerbung für die Zigaretten ab 2022, für Tabakerhitzer ab 2023 und für E-Zigaretten erst ab 2024. Diese Unterscheidung ist für mich überhaupt nicht ersichtlich, welchen Sinn die hat.
Anders kritisiert die FDP die weitgehenden Werbeverbote als bevormundende Symbolpolitik mit falschen Nebenwirkungen, so der FDP-Fraktionsvize Frank Sitter. Auch der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartige Erzeugnisse äußert sich kritisch und hält die geplanten Werbeverbote für verfassungsrechtlich fragwürdig. Für die betroffenen Unternehmen sei das faktisch ein Kommunikationsverbot in der allgemeinen Öffentlichkeit, so der Verband. Bereits vor 16 Jahren hatte Deutschland die Rahmenrichtlinie der Weltgesundheitsorganisation unterzeichnet und sich somit zu einem Werbeverbot verpflichtet. Bisher ist das Werben für Tabakprodukte in Radio, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften untersagt.
Panayotis Gavrilis über die Annäherung in der GroKo für ein Tabakwerbeverbot. Auch beim nächsten Beitrag geht es um ein Thema, über das seit Jahren gestritten wird. Die Einführung einer Transaktionssteuer, also eine Besteuerung von Finanzgeschäften. Eine Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008, 2009, bei der die Banken mit Abermilliarden von Steuergeldern gerettet werden mussten. Doch auf europäischer Ebene ist bis heute nichts geschehen. Jetzt hat Finanzminister Olaf Scholz aber tatsächlich einen Gesetzentwurf vorgelegt. Barbara Kostolnik.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist mächtig stolz auf seine Steuer, an der er nach eigenen Angaben 2 Jahre lang gefeilt hat.
Ich bin überzeugt, dass das hier taugt.
Das hier ist die Finanztransaktionssteuer. Sie soll zunächst in 10 Ländern auf Aktienkäufe eingeführt werden. Schon Scholz' Vorgänger Wolfgang Schäuble hatte sich ab 2011 an der Steuer abgearbeitet, die international angelegt ist. Sonst nämlich würde sie nichts taugen, sagt Michael Große-Brömer von der CDU.
Das national zu machen, schwächt ja auch den Börsenstandort Deutschland und es macht wenig Sinn, uns selbst vor Ort wieder zu schwächen. Deswegen ist der Ansatz richtig, den jetzt Minister Scholz auch weiterverfolgt, nämlich dafür zu sorgen, dass wir international spätestens auf europäischer Ebene eine Finanztransaktionssteuer bekommen.
Die Steuer gilt nur für Papiere von Unternehmen, die mehr als 1 Milliarde Euro wert sind. In Deutschland sind das 145 Konzerne. Kritik daran kommt von den Liberalen. Katja Hessel sitzt für die FDP im Finanzausschuss und findet diese Einschränkung höchst ungerecht.
Es wird ja dann nur ein Teil der Aktien besteuert. Und gerade wenn man mal sagt, die kleinen Anleger, was nehmen die denn? Die nehmen ja normalerweise die sicheren Werte, also die großen Aktien. Und damit wird der Kleinsparer noch ein ganzes Stück mehr bestraft.
Die Steuer soll 0,2% betragen. Sprich, wer für 1.000 Euro Aktien kauft, zahlt eine Steuer von 2 Euro. Daher kann der SPD-Finanzexperte Andreas Schwarz über diese Argumentation nur lachen. Für Schwarz ist etwas anderes wichtig.
Wir besteuern jetzt Aktienverkäufe mit 0,2%, erwarten 1,5 Milliarden Euro Einnahmen. Diese Einnahmen investieren wir ja wieder in die Grundrente und damit schließt sich der Kreis.
Natürlich hätten sich die Sozialdemokraten mehr vorstellen können, aber da es sich um ein europäisches Projekt handelt, mussten auch hier Kompromisse geschlossen werden. Hinter vorgehaltener Hand wird vor allem Frankreich dafür verantwortlich gemacht, dass nicht mehr ging. Der Opposition reicht das nicht. Für Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter ist das Gesetz
ein Etikettenschwindel.
Und auch für die Linkspartei geht der Scholz'sche Ansatz nicht weit genug. Linke Fraktionschefin Muhammad Ali findet es zwar grundsätzlich gut, dass ein solches Gesetz kommt, aber
die aktuellen Pläne sehen ja sehr, sehr viele Ausnahmen vor. Also 90% der Finanztransaktionen wären davon gar nicht erfasst. Das heißt, diese Pläne reichen in jedem Fall nicht aus.
Kalt erwischt wurde offenbar die CSU vom Scholz'schen Vorstoß. Jedenfalls war man sich in der Bewertung überhaupt nicht einig. Während CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Scholz lobt,
der Weg ist der richtige,
spricht sein Fraktionskollege von der CSU Hans Michelbach von einer Fata Morgana und ergänzt,
das ist wieder einmal gewollt, aber nicht gut gemacht und nicht gekonnt.
Auf jeden Fall ist es nötig. Olaf Scholz nämlich braucht das Geld für die Finanzierung der Grundrente.
Verhaltene Reaktionen auf den Gesetzentwurf für eine Finanztransaktionssteuer. Das war der Bericht von Barbara Kostolnik. Und der Blick auf die Uhr. Es ist jetzt genau 18.30 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Die Preisträger, sie sind längst bekannt, aber die feierliche Verleihung der Nobelpreise, die gab es erst heute. Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed bekam seine Auszeichnung in der norwegischen Hauptstadt Oslo überreicht. Die anderen Preisträger wiederum aus den Bereichen Wissenschaft und Literatur wurden in Stockholm geehrt. Carsten Schmiester.
Als erster der sechs Nobelpreise wird traditionell der für Frieden verliehen, und zwar in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Berit Reiss-Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, hielt die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger, den 43-jährigen äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed.
You have been called the man of the moment.
Man nennt sie den Mann der Stunde, da sie in den ersten 100 Tagen im Amt die Chance im Umbruchprozess erkannt haben und unverzüglich die festgefahrene Situation angegangen sind. Sie sind der Hauptarchitekt der Friedensverhandlungen mit Eritrea.
You were the main architect behind the peace negotiations with Eritrea.
Er habe die Gewalt selbst als Soldat erlebt und nach der Amtsübernahme tief in sich gespürt, dass er diese Gewalt beenden müsse, sagte Abiy Ahmed in seiner Dankesrede. Als ich vor etwa 18 Monaten Ministerpräsident wurde, fühlte ich von Herzen, dass die Beendigung der Ungewissheit nötig war. Ich glaubte fest daran, dass Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien in Reichweite war und war davon überzeugt, dass die imaginäre Mauer, die unsere Länder schon viel zu lange trennte, eingerissen werden musste. In der Begründung des Komitees hieß es, Abiy Ahmed werde für seinen Einsatz für den Friedensvertrag mit Eritrea, aber auch für die politische Öffnung Äthiopiens ausgezeichnet, obwohl es weiterhin Konflikte gibt in der Region. Darauf haben Kritiker immer wieder hingewiesen. Er selbst sieht den Preis deshalb auch als Ermutigung, weiter mit aller Kraft für den Frieden zu arbeiten. Die anderen fünf Nobelpreise werden in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verliehen. Dabei sind eine Kundgebung für, aber auch Proteste gegen den österreichischen Schriftsteller Peter Handke, wegen dessen pro-serbischer Haltung im Jugoslawien-Konflikt angekündigt. Teofika Sabanovic sprach im schwedischen Radio für die Kritiker des Preisträgers, die am Abend mit mehreren hundert Demonstranten in der Innenstadt rechnen und mehrere 10.000 Unterschriften für ein Manifest gesammelt haben. Ziel ist es, dass ihm der Preis nicht verliehen wird, nach allem, was er geschrieben hat. Wir erwarten Redner aus unterschiedlichen Bereichen, Journalisten, Schriftsteller, ehemalige Gefangene der Konzentrationslager sowie die Mütter von Srebrenica. Auch Kristina Doktale, eine der ersten weiblichen Blauhelmärzte in Bosnien, die von systematischen Vergewaltigungen berichtet hat. Peter Handke bekommt den Literaturnobelpreis für 2019. Den im vergangenen Jahr ausgesetzten Preis für 2018 erhält die polnische Autorin Olga Tokarczuk. Handke soll wie alle anderen Preisträger oder, wenn es mehrere in einer Kategorie sind, deren Sprecher am späten Abend bei der festlichen Gala vor knapp 1400 Gästen im Stockholmer Rathaus eine kurze Dankesrede halten. Seine wird mit besonderer Spannung erwartet.
Carsten Schmiester über die Verleihung der Nobelpreise. Wegen der Verfolgung und Vertreibung der muslimischen Rohingya-Minderheit muss sich Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten. Ludger Kaczmierczak.
Gambia stützt seine Klage vor allem auf die Berichte von UN-Ermittlern. Sie werfen dem Militär in Myanmar anhaltenden Völkermord vor. Die muslimische Minderheit im Land werde verfolgt, vergewaltigt und ermordet, so die Anklagevertreter, ganze Dörfer der Rohingya verwüstet und niedergebrannt. Allein im Sommer 2017 seien innerhalb kurzer Zeit mehr als 700.000 Menschen vor der Gewalt ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Gambia fordert eine einstweilige Verfügung gegen Myanmar, um die Verbrechen zu stoppen und die noch verbliebenen fast 600.000 Rohingya im Land zu beschützen. Die Delegation aus Myanmar wird von der Chefin der Zivilregierung Aung San Suu Kyi angeführt. Die Friedensnobelpreisträgerin und frühere Menschenrechtsaktivistin wird morgen zu den Vorwürfen Stellung nehmen.
Der Bericht war das von Ludger Kaczmierczak. Übermorgen wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Die Umfragen sagen zwar einen klaren Sieg der Konservativen voraus, aber angesichts des Mehrheitswahlrechts sind solche Prognosen dann doch eher mit Vorsicht zu genießen. Weshalb Labour und Tories bis zuletzt um jede Stimme kämpfen, inzwischen auch ganz selbstironisch. Stefan Lack.
Die beiden können also auch anders. Nachdem sich der britische Premier Boris Johnson und sein Herausforderer Jeremy Corbyn in TV-Duellen teils heftige Schlagabtausche geliefert hatten, versuchen sie es kurz vor der Wahl in Großbritannien mit einer Charmoffensive. Fast zeitgleich veröffentlichten die beiden Spitzenkandidaten Videoclips über Social-Media-Kanäle, in denen sie eine gehörige Portion Selbstironie aufblitzen lassen. Das vorweihnachtliche Setting tut sein Übriges. Mit einem Mal wirken Johnson und Corbyn fast sympathisch. Der oft als etwas dröge empfundene Jeremy Corbyn von der Labour-Partei präsentiert sich bei Kerzenlicht und Kaminfeuer in einem großen Sessel und liest genüsslich kritische Tweets zu seinem Wahlkampf, die er auch gleich beantwortet. So zum Beispiel die Frage eines Wählers, wie er denn seine Wahlkampfversprechen zu finanzieren gedenke.
Kostenloses Studium für alle, das klingt verlockend, aber wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, wer soll das alles bezahlen? Jeremy Corbyn denkt immer noch, es gibt irgendwo einen magischen Money Tree.
Nach einer kurzen Pause antwortet Corbyn mit einem Verweis auf das Paradies für Steuerflüchtlinge.
In the Cayman Islands.
Den gibt's auf den Cayman-Inseln. Oder die sarkastische Frage:
Can someone tell me who Jeremy Corbyn is?
Er selbst hat die Antwort parat.
The next Prime Minister.
Der nächste Premierminister? Da hat Amtsinhaber Boris Johnson von den Konservativen ein Wörtchen mitzureden. In seinem Clip sitzt ein Paar auf einem Sofa, im Fernsehen laufen Wahlwerbespots. Die Frau sagt, ich kann das alles nicht mehr hören. Sie sollen den Brexit endlich über die Bühne bringen, als es plötzlich an der Tür klingelt. Und da steht Boris Johnson, in der einen Hand einen Ghetto-Blaster, in der anderen große beschriftete Schilder. Eine Anspielung auf die britische Komödie Love Actually, tatsächlich Liebe, in der unter anderem Hugh Grant den Premierminister spielt. Zu den Klängen von Stille Nacht, Heilige Nacht beweist Johnson mit blondem Struffelkopf und großen Augen sein schauspielerisches Talent. Wortlos präsentiert er die beschrifteten Schilder und da ist zu lesen, auf deine Stimme kommt es an. Der andere könnte gewinnen. Oder wie lange sollen wir noch über den Brexit streiten? Bis ich etwa so aussehe? Hier zeigt Johnson das Foto eines Bobtails mit wildem Haarschopf. Das Ganze endet mit den Worten: Deine Stimme macht den Unterschied. Frohe Weihnachten. Als Johnson die Wählerin zum Lachen gebracht und scheinbar überzeugt hat, wiederholt er die zentrale Message.
Enough. Enough. Let's get this done.
Aber nochmal zum Film Tatsächlich Liebe, der Vorlage für diesen Spot. Hauptdarsteller Hugh Grant, ein erklärter Gegner von Boris Johnson, entgegnete auf die Frage, wie ihm der Clip gefalle. Er sei sehr aufwendig gemacht, aber eines sei ihm dann doch aufgefallen.
Ich habe es zuerst gar nicht bemerkt, aber Johnson hat eine Karte aus dem Originalfilm nicht gezeigt, die Andrew Lincoln hochhält. Und da steht geschrieben: An Weihnachten sollst du die Wahrheit sagen. Vielleicht haben sich die Spin-Doctors bei den Tories gedacht, diese Karte macht sich doch nicht so gut in den Händen von Boris Johnson.
Endspurt im britischen Wahlkampf. Aus London war das Stefan Lag. In der Universitätsklinik von Ostrava im Nordosten Tschechiens hat ein Mann 6 Menschen erschossen und sich wenige Stunden später dann selbst getötet. Die Industriestadt und das ganze Land sind geschockt. Peter Lange.
Es ist eine Tragödie, die wir uns in Tschechien nicht vorstellen konnten, sagt Gesundheitsminister Vojtěch Adam und formuliert damit, was viele in Tschechien an diesem Tag denken. Nach Berichten von Polizei und Augenzeugen muss es ganz schnell gegangen sein. Gegen 7 Uhr zog im Warteraum der Notfallambulanz ein Mann plötzlich eine Waffe und schoss um sich. Die fürchterliche Bilanz: Durch die Schießerei sind 4 Menschen auf der Stelle gestorben. 2 sind kurze Zeit später ihren Verletzungen erlegen. Außerdem gab es 2 Schwerverletzte. Als die Polizei mit einem Sondereinsatzkommando eintraf, war noch unklar, ob sich der Schütze noch auf dem Klinikgelände aufhielt. Das Krankenhaus wurde evakuiert. Die Menschen in dem betroffenen Trakt wurden aufgefordert, in ihren Räumen zu bleiben und nicht nach draußen zu gehen. Tatsächlich aber flüchtete der Täter in dem Moment, in dem die Polizei eintraf. Mit Hilfe von Überwachungskameras konnte er aber schnell identifiziert werden. Er hatte eine kriminelle Vergangenheit mit 3 Vorstrafen für Gewalttaten und kleinere Eigentumsdelikte, erklärt Thomas Kužel, Chef der Kreispolizei von Ostrava. Auch das Auto und das Kennzeichen des Schützen waren bekannt. Die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten, gleichzeitig aber gewarnt, der Mann sei bewaffnet. Wie sich später herausstellte, hatte er für die Tatwaffe keine Erlaubnis. Gegen 11 Uhr wurde sein Fahrzeug entdeckt. Wir haben zwei Hubschrauber eingesetzt, die seinen PKW im Bezirk Opava identifiziert haben. Als ein Hubschrauber über dem Auto war, hat sich der Täter in den Kopf geschossen.
Aus Prag berichtete Peter Lange. Ja, und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. In den Kommentaren ab 19.05 Uhr geht es unter anderem um den Auftritt der deutschen Umweltministerin auf dem UN-Klimagipfel in Madrid und um das politische Gezerre bei der Börsensteuer. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg, der sagt Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.